Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo Lukas.
Hallo Anja.
Wir sprechen heute mit einem Autor, der ist aber nicht nur Autor, sondern auch Dozent und Poetry Slammer auch noch. Die Liste ist lang und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich bin sehr aufgeregt, weil Lukas schon so viele tolle Sachen gemacht hat und so viele Sachen offensichtlich auch noch vorhat, über die wir sprechen werden. Und Lukas Fasnacht hat uns neugierig gemacht, natürlich wegen seinem neuen Buch, aber eben auch wegen all dem, wofür er sich sonst so engagiert. Und genau, und darüber wollen wir jetzt einfach mit dir sprechen, Lukas. Bevor wir zu deinem neuen Buch kommen, ich habe es ja schon angedeutet, du machst ja viele verschiedene Sachen. Ich habe ganz ehrfürchtig gelesen, du hast Altgriechisch studiert. Meine Kinder haben es nicht gewählt, als sie jetzt konnten. Also meine Tochter nicht in der 8. als Schwerpunktfach. Mein Sohn auch nicht, der hat sich auch verweigert, er wollte auch kein Altgriechisch. Weil beide gesagt haben, also Latein ist ja schon irgendwie, aber Altgriechisch, oh nee. Das muss ich dich als allererstes fragen, wie kommt man denn darauf?
Zufall, ich war auf dieser Schule und die war Humanistin, gab es schon Latein ab der 5. Klasse, dann Englisch ab der 7., also das gibt es heute glaube ich auch überhaupt nicht mehr. Und ab der 9. konnte man entscheiden zwischen Französisch und Altgriechisch und ich habe dann gedacht, Latein hat mir Spaß gemacht, also mache ich mit Altgriechisch weiter. Und okay. Dann habe ich auch studiert, weil ich ein Jahr am Theater gearbeitet habe und gemerkt habe, wer am Theater arbeitet, der kann studieren, was er will, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und das war bei den Geisteswissenschaften dann meine Erkenntnis, allgemein der Fall, ne? Also egal, was du studierst, du landest irgendwo und dann dachte ich, dann mache ich halt das, worauf ich Lust habe.
Okay, und das ist Altgriechisch, okay. Was hat dir da am meisten Freude gemacht?
Ich mag tatsächlich sehr, so bei alten Sprachen, mich so Satz für Satz in dieses Rätsel zu begeben, was steht da eigentlich? Mhm. Bei modernen Sprachen geht es eher darum, naja, ich muss mich austauschen, ich muss rausfinden, wo ist die nächste Pizzeria, in die ich will, wie viel kostet der Flug? Und bei alten Sprachen geht es wirklich darum, ich habe jetzt diesen einen Satz vielleicht auf irgendeiner Papyrusrolle und sonst keine Infos. Was könnte das bedeuten? Und das ist für mich einfach ein großes Rätsel. Und ich habe da Freude, mich reinzufuchsen.
Okay. Hat es irgendeine Verbindung zu dem, was du jetzt machst und was du generell machst, auch was du schreibst? Schon ein bisschen, oder?
Ja, also du hast ja schon die Slams angesprochen. Bei den kleinen Sachen hilft es mir natürlich, dass ich so ein Grundwissen Metrik habe, weil in alten Sprachen Latein, Griechisch nicht mit Endreim gearbeitet wurde, sondern eher auf rhythmischer Ebene, mit Silbenbetonung oder Silbenlänge. Mhm. Und das hilft dann auch, wenn ich ein Gedicht schreiben will, was jetzt also bei moderner Lyrik nicht mehr der Fall ist, dass ich irgendwie reimen muss, ne? Weil es dann Vorträgen, die oft.
Wie wichtig ist dir denn der Poetry Slam? Also wie oft stehst du denn da noch auf der Bühne? Ist es wirklich was deinen Alltag so mitbegleitet?
Inzwischen nicht mehr. Also ich habe das 10 Jahre lang sehr intensiv gemacht und bin viel rumgereist, habe selber Veranstaltungen moderiert, aber dann seit 2019, also kurz vor Corona, nach und nach meisten Sachen abgegeben. Und jetzt mache ich das eigentlich nur noch in dem Kontext, dass ich mal zu Veranstaltungen gebucht werde, die ich traditionell schon mag, zu denen ich eine Verbindung habe und im schulischen Kontext noch. Ne? Ich gebe regelmäßig Workshops und dann kann es auch sein, dass es dann mit Slam-Zusammenhang stattfindet. Aber im Großen und Ganzen konzentriere ich mich eigentlich seit den letzten 5-6 Jahren aufs Schreiben, also aufs orale Schreiben.
Du hast gerade eben ja schon Schule angesprochen. Du hast ja ein Filmprojekt, was ja auch schon Auszeichnung bekommen hat. Und ich habe nur den Trailer gesehen und war schon völlig begeistert, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Ja, das heißt, das Filmprojekt heißt Südstadthelden. Wer davon noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt sich anschauen. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du dazu gekommen bist? Weil da geht's ja auch ums Schreiben. Also da dreht sich ja alles immer irgendwie so ein bisschen drum und das, was du tust. Aber das ist ja schon was Besonderes, was du da ins Leben gerufen hast oder...
Ja. Also Südstadthelden erstmal ist ein Film, in dem es darum geht, dass ich mit 5 Kindern aus einer Mittelschule in Nürnberg, man könnte sagen eine Brennpunktschule, einen Schreibkurs gemacht habe, bei dem es darum ging, dass die am Ende auch auf der Bühne stehen. Und die Geschichte dahinter ist, dass ich relativ lange Workshops hauptsächlich an Gymnasien gemacht habe, auch in der Erwachsenenbildung, und da eine Klientel war, die mir vertraut war, die ich selber kannte. Mhm. Und dann habe ich mal ein längeres Projekt an der Mittelschule gemacht und festgestellt, ich bin völlig überfordert mit der Situation dort. Ich habe auch keine pädagogische Ausbildung oder so. Und dann aber habe ich das einem Freund erzählt, der Filmproduzent ist, und der gesagt hat, wir machen jetzt eine Dokumentation dazu. Du machst den ganzen Kurs nochmal und wir begleiten dich dabei und erzählen dann die Geschichte, ne, so der ja, altgriechisch ausgebildete Schreibnerd trifft jetzt Kinder, die eher Stühle aus dem Fenster werfen, als einen Stift in die Hand zu nehmen und gucken, was passiert. Und dadurch, dass ich das erste Mal so grandios gescheitert war, dachte ich mir, na gut, probieren wir es noch einmal, vielleicht habe ich ja was gelernt.
Okay.
Und im Ergebnis habe ich auch von uns 6 Leuten, die beteiligt waren an dem Film, also die 5 Kinder und ich, am allermeisten gelernt. Aber glücklicher und auch überraschenderweise haben die Kinder am Ende sich alle getraut, auf die Bühne zu gehen. Und ein paar treten heute noch auf. Und es war ja ein sehr erfolgreiches Projekt, verglichen damit, was wir am Anfang uns hätten erhoffen können.
Ist es auch, Anne. Das ist wirklich toll. Also ich weiß nicht, die letzte Szene hat sich natürlich bei mir eingebrannt von dem Trailer, wo du den einen Jungen fragst, wenn du dir irgendwas wegwünschen könntest auf der Welt, was wäre das? Und wo der Junge so kurz überlegt und sagst, ja, Liebe würde ich mir wegwünschen. Und das fand ich so, das hat mich, klar, es irritiert wahrscheinlich jeden, der das hört. Und man muss wahrscheinlich auch den Film halt einfach dazu sehen und es zu verstehen, warum er das sagt. Aber es sind ja auch schon, also ich finde, allein in dem Trailer sind so viele eindrucksvolle Szenen drin. Wie ging es dir dabei, so emotional?
Es war, ja, ich würde nicht mal sagen Achterbahnfahrt, sondern es war einfach die ganze Zeit anstrengend. Mhm. Und es gab immer wieder ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, oh, es geht voran, wir erreichen hier was. Aber ich würde es in dem Rahmen nicht unbedingt nochmal machen wollen. Wobei ich jetzt im Nachhinein glaube, ich würde viele Dinge anders machen. Und ich traue es mir auch so zu, dass es inzwischen funktioniert. Also inzwischen gebe ich auch regelmäßig Workshops, auch an Mittelschulen. Mhm. Und deswegen sage ich, ich habe am meisten gelernt in dem ganzen Projekt und bin sehr dankbar, dass wir das durchgezogen haben und freue mich darüber. Aber währenddessen war es schon deutlich anstrengender als inspirierend.
Wie lange ging das denn? Also wie lange war diese Zeit des Drehs?
Das ging insgesamt ungefähr ein halbes Jahr.
Okay.
Also erst hatten wir einfach einmal die Woche einen Termin in der Schule, wo wir dann in den Nachmittagsunterricht reingegangen sind als Wahlpflichtfach. Und dann haben wir immer mehr auch außerhalb der Schule Auftrittsmöglichkeiten gesucht und haben die Kinder dann da mitgenommen und versucht, zu überreden aufzutreten. Und es ging dann auch wirklich mit jedem Mal besser. Mhm. Und am Ende sind die auch vor 200 Leuten aufgetreten bei regulären Slam-Veranstaltungen.
Cool.
Also du hast dich ja auf jeden Fall schon mit auf verschiedenste Weise mit Texten und Sprache und Literatur auseinandergesetzt. Profitieren deine Bücher denn auch davon oder ist es auch so, dass die Sachen, die du machst, davon profitieren, dass du Autor bist?
Würde ich sagen. Also ich merke es gerade, ne, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass das Altgriechisch mir viel bringt und auch die Sprachwissenschaft, die ich später studiert habe. Also mehr als jetzt Germanistik hatte ich im Bachelor noch. Und Literaturinterpretation ist natürlich auch hilfreich, ne, wenn man das mal gemacht hat. Aber beim tatsächlichen Schreiben, glaube ich, bringt es mir mehr, was ich gerade angedeutet habe, zu verstehen, wie funktioniert Grammatik, aus welchen Gründen nutze ich Grammatik wie. Um die inhaltliche Ebene, um die emotionale Ebene, dass ich, indem ich viel mit Kindern oder will, nicht nur in meinem Schreibtisch sitze und dann vielleicht die Welt da draußen ein bisschen aus dem Blick verliere. Das heißt, dass ich im besten Fall sensibel genug bleibt, um Figuren zu zeichnen, die nahbar sind, ne? Aber eben auch ihre Facetten haben und nicht unbedingt nur genau die Schablonen bedienen, die man schon kennt. Ne? Deswegen freue ich mich, dass ich immer wieder auch mit Leuten in Kontakt komme, die jetzt eine ganz andere Perspektive auf die Welt haben als ich selbst.
Inwieweit macht sich das in deinem neuen Buch bemerkbar, um mal hier den Bogen zu schlagen, ja, zu deinem Buch, was jetzt die Öffentlichkeit in den Händen halten kann? Tartarus heißt es. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also Tartarus ist ein Wissenschaftsthriller. Da geht es darum, dass ein junger Student, Leon Funke oder Leon Gärtner, zu dem Namen muss ich noch was sagen, mache ich gleich, sich in der Wissenschaft sehr gut auskennt, aber nicht so im richtigen Leben. Allerdings wird er für seine Doktorarbeit nach Zürich geschickt oder darf da promovieren bei einer ganz renommierten Koryphäe ihres Fachs, einer Genetikerin. Und während er so promoviert, kommt er allerdings einer Verschwörung auf die Spur, in der es darum geht, per Genmanipulation eine globale Weizenkrise oder eine Weizenerntekrise auszulösen, indem der Schwarzrostpilz, ein Weizenschädling, so manipuliert wird, dass eben Getreideausfall in großem Maßstab passiert. Und der ja, gerät er immer tiefer in diese Geschichte hinein und irgendwann muss er dann auch aufklären, was es da geht, weil er selber ins Fadenkreuz von den Leuten gerät, die natürlich unbedingt verhindern wollen, dass er herausfindet, was da passiert. Ja, und jetzt zu dem Namen, weil es ja vorhin darum ging, inwieweit ich auch versuche, mich mit neuen Perspektiven auseinanderzusetzen, ist mir Leon eigentlich zu nah geraten. Also ich dachte, okay, jetzt so ein bisschen verkopfter Student, der überfordert ist von der Welt. Das war ich eigentlich auch vor 10 Jahren. Und dann ist mir aufgefallen, dass der auch noch Leon Funke heißt, also meine Initialen hatte, was ich nicht glaube, dass das Absicht war, vielleicht nicht mal unbewusst, man weiß sowas ja nicht, aber ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass dann Leute mich darauf ansprechen. Und dann habe ich den Namen noch geändert in Leon Gärtner. Allerdings so kurzfristig, dass erstens das und dass in der ersten Auflage tatsächlich die ersten paar tausend Bücher auch noch im Klappentext Leon Funke steht, weil das schon im Druck war oder halt schon in Vorbereitung. Und dann haben wir aber gesagt, bevor wir jetzt da diese ganzen 1000 Bücher einstampfen, die Leute werden es uns verzeihen. Manche Dinge fallen einem einfach so spät auf, ne, dass man denkt, ah.
Ja, ist aber witzig. Ich meine, das Buch hat ja ein paar Seiten. Also es ist ja jetzt kein irgendwie so ein kurzes Ding von 200 Seiten oder so, sondern ist ja mehr als doppelt so lang. Da bist du ja schon, also den Figuren ja tatsächlich sehr, sehr nah. Gibt es da irgendwie, also jetzt, du hast jetzt schon über Leon gesprochen, aber sind die anderen Figuren, gibt es dafür Vorbilder, also Leute oder Geschichten, denen du begegnet bist?
Ja, also ich suche mir schon ganz gerne Leute aus meinem Umfeld für verschiedene Charaktereigenschaften, sodass ich sage, okay, mein Mitbewohner, der ist genau jetzt wie die Person in meinem Roman. Mhm. Sondern ich merke einfach, diese Hauptfigur, wenn die jetzt zum Beispiel Sport macht, dann macht die das vielleicht mit der Motivation wie die und die Person, die ich kenne. Oder wenn die mit Leuten spricht, dann benutzt sie vielleicht die und die Gestik, die ich bei einer anderen Person kenne. Also ich mache das dann nicht 1:1, sondern ich denke mir, da hat jemand eine besondere, interessante Eigenschaft. Vielleicht kann ich die einbauen. Oder ich sehe auch einfach nur im Zug jemand auf eine bestimmte Weise sein Handy bedient, dass ich denke, das ist doch ganz interessant, dass der das vielleicht schräger hält als andere. Was weiß ich. Ja, dadurch habe ich dann schon über mein privaten Bereich ein paar Inspirationen, aber auch natürlich, wenn ich jetzt Leute in der Öffentlichkeit sehe, Promis oder so. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel einen Ölmilliardär in meinem Buch und der ist gar nicht so weit weg von Elon Musk, von der Art, wie er drauf ist, obwohl der Cowboy-Stiefel trägt und Cowboy-Hut, also da wieder ein bisschen anders ist. So Elon Musk in Texas, könnte man sagen.
Okay.
Und das ergibt sich aber auch eher so währenddessen, dass ich feststelle, so und so, wie der funktioniert, entspricht der Person. Dann überlege ich mir aber auch, will ich es noch mehr in die Richtung ausbauen oder eher dem noch ein paar Charakterzüge geben, die dafür sorgen, dass er nicht ganz so 1:1 übertragbar ist. Das merke ich dann aber beim Schreiben, ob es mir dann zu sehr wie abgekupfert wirkt oder ob ich denke, genau das brauche ich jetzt.
Wie ein Kernthema deines Romans gekommen?
Ich bin da im Transporter gewesen, beim Umziehen von Südhessen nach Wien, wo mein Schwager und meine Schwester wohnen. Und mein Schwager saß auf dem Beifahrersitz und ich habe hab gefahren und wir waren im Stau. Und mein Schwager ist Genetiker und kennt sich sehr gut mit diesen Sachen aus. Und dann hat er mir einfach erzählt, was es alles so für schlimme Sachen gibt in der Welt. Und danach wird einem erstmal schlecht. Und dann hat er aber gemeint, jetzt schreib halt ein Buch dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich bietet es sich schon an. Dann habe ich es auch gemacht.
Okay. Ich nehme an, es ist die kurze Version der langen Geschichte.
Ja, wir waren sehr viele Stunden auf der Autobahn.
Okay. Weil ich finde, also das war so mein erster Gedanke, als ich den Klappentext gelesen habe und so geguckt habe wegen Inhalt, um was geht's da. Dass mein erster Gedanke war wirklich, da musst du ja schon relativ viel an Fachwissen oder auch zumindest Recherche reinstecken in so ein Buch, ne?
Ja, also mein Fachwissen ist alles kurz gegoogelt und dann mal nachgedacht und einfach geschrieben.
Okay.
Und danach meinem Schwager gegeben und dann viele Stunden diskutiert.
Okay.
Ich habe auch noch eine Freundin von mir, die ist Biologin, dann ist eine Chemikerin. Dann habe ich einen Freund, der arbeitet in der Gesundheitsökonomie, auf jeden Fall ist der BWLer in der Uni. Das heißt, der kennt relativ viele ja, uni-interne Eigenheiten, wie Drittmittel beantragt werden oder so. Und dann habe ich denen das halt alles zu lesen gegeben. Dann haben die einfach mit akademischer Genauigkeit da drüber geschaut. Und dann war eigentlich meine Aufgabe immer zu entscheiden, was ist mir jetzt zu viel. Also ich, ja, das ist jetzt ungenau, was soll's, machen wir jetzt trotzdem. Und ja, habe aber so die ganzen Kernaussagen von denen dann bestätigen lassen. Mhm. Aber manchmal gibt's auch so Dinge, wo ich dann sagen muss, jetzt für den Roman, kann man halt in 3 Tagen so eine Bakterium züchten, was eigentlich 5 Tage brauchen würde, ne? Also, ich sag, boah, ich schreibe das nicht alles um, nur damit es passt.
Okay. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar, ja? Ist ja Unterhaltung, also insofern.
Genau. Aber so die Kernaussagen, die stimmen schon. Mhm. Also, das war mir dann wichtig. Also,
ja.
Das sind dann auch so Dinge, dass ich sage, ne, die Schweiz hat jetzt 4 Hochsicherheitslabore. Ob die Schweiz 4 oder 8 hat, ist eigentlich egal, ne? Also, finde ja, ich, stimmt. Da kann ich ganz leben. Wenn es dann rauskommt, ah, ist doch nicht so.
Okay.
Aber wenn ich sage, dass eine bestimmte Genmanipulation bestimmte Auswirkungen hat, dann ist mir schon wichtig, dass das passt. Ansonsten rutsche ich halt schnell von der Verschwörung zu Verschwörungstheorie. Ne? Was macht die Wissenschaft alles?
Mhm. Ja.
Und ich will eigentlich bei den Aussagen, die so allgemeingültiger sind, schon auch auf sicherem Fundament stehen.
Der Titel Tartarus bezieht sich in die griechische Unterwelt oder ein Teil der griechischen Unterwelt. Das hat wahrscheinlich auch wieder mit deinem altgriechischen Hintergrund zu tun, aber so auf den ersten Blick passt Mythologie und wird doch eigentlich nicht zusammen, oder?
Natürlich, glaube ich, hätte ich mich, wenn ich mich nicht mit Altgriechisch beschäftigt hätte früher, nicht auch für so einen Begriff entschieden. Und ganz konkret in dem Buch geht es darum, dass ein Milliardär, den ich vorhin schon angedeutet habe, der Cameron Slate, den Welthunger besiegen will, indem einfach ganz viel Geld in eine bestimmte Forschung steckt und sagt, okay, wir machen es jetzt einfach über Wissenschaft. Wir züchten einfach ganz viele Weizensorten, die mega resistent sind und dann gibt es keinen Welthunger mehr. Und dieses Projekt nennt der Uranus wie den griechischen Gott des Himmels. Und dann gibt es ein zweites Projekt, das ist ein geheimes Projekt, auf das dann Leon, die Hauptfigur, stößt, das eben zum Ziel hat, das Gegenteil zu erreichen, nämlich den kompletten globalen Weizen zu vernichten. Und die Menschen nennen dann dieses Projekt Tartarus, also die Menschen, die dafür verantwortlich sind, nämlich den dunkelsten Flecken der Unterwelt. So komplementär dazu. Und dadurch, wenn man das Buch liest, hoffe ich, dass wenn man dann Uranus hört, dass man schon denkt, ah, okay, das Buch heißt Tartarus. Mal gucken, wie es Tartarus und Uranus zusammengehören. Und dann kann man da schon ein bisschen rätseln, im besten Fall.
Das klingt toll. Obwohl du jetzt natürlich schon ein bisschen gespoilert hast, ne?
Ja, ich habe nicht so viel verraten.
Okay.
Es passiert noch viel mehr.
Ah, das denke ich mir.
Und also es hat sich ja jetzt schon angedeutet, dass du auch gesellschaftlich relevante Themen in dem Thriller verhandelst. Das ist in bisherigen Thrillern so gewesen. Warum entscheidest du dich dann für Spannungsromane? Weil theoretisch könnte man dafür ja auch ein anderes Genre, also ein einfach wählen.
Ja, naja, die Geschichte ist die, dass mein erster Spannungsroman Kill the Rich, der jetzt Die Diplomatin heißt als Taschenbuch, darum geht, wie einfach alle Menschen auf der Welt, die nicht superreich sind, finden, naja, blöd, dass es so ein paar wenige Superreiche gibt und dann anfangen zu demonstrieren. Dann gibt es auch Gewalt und Polizeigewalt auf der anderen Seite und schaukelt sich das so hoch, bis ein globaler Bürgerkrieg zu entstehen droht. Und diese Story hatte ich einfach im Kopf und fand die mega spannend. Aber da kam ich gar nicht auf die Idee, einen Thriller zu schreiben. Aber es hat sich angeboten, ne? Das ist ein Spannungsroman. Da habe ich ein paar Figuren, die versuchen, in diesem Chaos irgendwie noch den Überblick zu behalten und dafür zu sorgen, dass nicht alles in die Luft geht. Und dann hat Laura Vallée mich als Thriller-Autor eingekauft quasi. Die haben gesagt, ja, wir haben voll Bock, dieses Buch zu machen als Thriller. Und dann hätten wir auch gerne noch weitere Thriller von dir. Und dann war das eben so, dass ich da reingeraten bin. Dann habe ich einen Wirtschaftsthriller geschrieben, Die Mächtigen, und jetzt ist es eben ein Wissenschaftsthriller. Und dann gucke ich mal, was dann der vierte wird.
Das hätten wir dich jetzt sowieso gefragt. Was kommt da als nächstes? Weil ich meine, das Buch kommt jetzt raus, ja, oder ist draußen. Und das heißt ja eigentlich, dass das ja schon für dich ja schon länger erledigt ist. Also hast du doch bestimmt schon mit was Neuem angefangen.
Ja, ich habe auch schon mehrere neue Sachen fertig, gebe ich zu.
Ah, okay. Oh mein Gott.
Also es kommt jetzt ein Regionalkrimi raus, Ende August wahrscheinlich.
Okay.
Reichswald, da geht's um Nazis in Mittelfranken.
Okay.
Und dann gibt es noch ein Science-Fantasy-Buch. Das kommt auch im Winterprogramm raus, glaube ich. Da geht es darum, wie Roboter versuchen, Sinn in ihrer Existenz zu finden. Also wir leben sehr weit in der Zukunft und Roboter beherrschen die Welt, wer sonst? Und die haben Bewusstsein, die haben Reflexionsvermögen. Sie sehen nur keinen Sinn in den Dingen. Sie sind auch emotional nicht so weit entwickelt, logischerweise. Und versuchen dann rauszufinden, wie kriegt man das hin, dass man Sinn im Leben sieht. Die Menschen, die können eigentlich nichts, aber überall finden sie Sinn. Schauen sie die Blume an und denken, ach, wie schön. Und dann gibt es einen, der das ein bisschen übertreibt und dann die Welt beherrschen will. Naja.
Okay.
Was halt naja. So passiert.
Genau, ja. Was halt so passiert.
Aber ja, das gibt noch ein paar andere Handlungsstränge.
Ja. Okay. Also, das ist, ich glaube, das hört man ja wirklich schon raus. Das Schreiben ist tatsächlich auch deine Leidenschaft, ne? Insofern haben wir von dir noch viel zu erwarten. Aber du gibst das ja auch weiter. Also auf deiner Homepage gibt's ja, wenn man da drauf geht, dann gibt's so vier große Reiter oben. Das eine heißt Bücher. Dann gibt's auch noch Autor, Live und Kontakt. Und es gibt Bali. Ja. Und da darfst du jetzt auch noch mal zwei, drei Worte dazu verlieren. Weil das ist ja echt eine Einladung, ne? Also wenn man Creative Writing mal so an einem schönen Ort erleben möchte, sagen wir es mal so, dann bietest du das an.
Genau, also das hat sich so ergeben, dass ein Hotelbesitzer auf Bali, ein deutscher Hotelbesitzer, mein Buch gelesen hat, also Tartarus, und entschieden hat, er gibt regelmäßig Workshops oder in seinem Hotel werden Workshops angeboten. Und zwar viel für Achtsamkeitsretreats oder Yoga-Seminare oder Musik. Dass eben Leute, die im Urlaub auch sich irgendwie inspirieren lassen wollen, da ein Angebot finden. Und der wollte einfach, dass ich einen Schreibkurs mache. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir. Und ich war noch nie auf Bali, dann kann ich sagen, ja, es ist eine Arbeitsreise, Geschäftsreise. Kann man schon mal machen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wer da kommt. Also das sind 8 Tage. Und ich mache eigentlich einen Crashkurs. Ich gebe relativ viele Unikurse. Und in diesen Crashkurs packe ich so die wichtigsten Sachen rein, die ich sonst eben in einem ganzen Unisemester mache.
Okay.
Und muss dann gucken, ne, dass ich Leute nicht überfordere. Also sie dürfen nur noch mitreden, wie viel sie wollen. Also sie dürfen auch selber schreiben. Sie müssen nicht einfach nur mein Gebrabbel hören.
Klingt auf jeden Fall spannend und es ist ein schöner Ort, definitiv. Das heißt, also du, für dich ist es auch noch eine Überraschung. Also du warst noch nicht da, wenn du da hingehst, ja. Ist es für dich auch, oh, was erwartet dich da?
Genau, also okay. Ich kann mir das auch gut vorstellen, mit dem Hotelbetreiber das regelmäßig zu machen. Und das ist jetzt der Testballon diesen Herbst.
Und da kann man sich noch anmelden, falls unsere lieben Zuhörer sagen, das ist genau das, worauf ich gewartet habe, das möchte ich gerne machen, dann kann man sich noch anmelden.
Genau, das ist ja erst im Oktober, also man hat auf jeden Fall ein paar Monate Zeit.
Ja, weil es liest sich toll. Das ist schön, also das ist eine schöne Einladung geschrieben. Ich lese jetzt nicht vor, weil die Leute sollen auf deine Seite gehen. Wir verlinken dich ja auch und seid neugierig und guckt einfach mal, was euch auf dieser Seite erwartet, weil über Lukas gibt es eine ganze Menge tolle Sachen zu lesen. Ja. Genau. ja, also über dich selber ja so ja auch. Also wenn man diese Kurzzusammenfassung liest, ne, also klar, du bist ja so ein echter Tausendsasser, das haben wir ja schon gesagt, du machst ganz viele Sachen. Aber du bist ja nicht immer an einem Ort gewesen, wenn ich lese, dass du in Tansania Radfahren gelernt hast und in Hessen Bruch rechnen. das ist so ein schöner Satz, der da irgendwie immer gleich als allererstes aufploppt überall. Ja, das heißt also, du hast schon an verschiedenen Orten auf dieser Welt gelebt und bist mit deinen Eltern gereist. Das ist dir also nicht ganz fremd.
Nee, also ich gucke eigentlich auch, dass ich immer mal wieder irgendwo anders bin. Mal ein paar Monate zumindest.
Okay.
Also genau, ich bin in Tansania groß geworden, bis ich 8 war und dann den Rest der Schulzeit in Deutschland. Aber ich war dann auch mal in Griechenland ein halbes Jahr oder in den USA. Und ja, und mir wird es sonst auch langweilig. Also ich sitze ganz gerne am Schreibtisch, aber ich brauche dann auch wieder ein bisschen Inspiration.
Gut, ich meine, das kannst du ja in dem, was du tust, kannst du das ja auch tatsächlich überall auf der Welt.
Ja, wobei ich beim Reisen eigentlich nicht schreiben kann. Also ich bin auch niemand, der ins Café geht mit seinem Laptop, sondern ich habe so meine Schreibphasen und dann bin ich mal 3-4 Monate wirklich 7 Stunden, 8 Stunden am Tag am Schreibtisch.
Okay.
Dann habe ich Phasen, wo ich irgendwas mache. Also ich gehe wandern, ich gehe reisen, ich habe halt meine Unikurse, ich habe Workshops oder diesen Film mal gemacht. Also passiert eh immer irgendwas. Und wenn ich meine Schreibphasen habe, dann sage ich halt viel mehr Sachen ab. Und wenn ich keine Schreibphasen habe, ist der Tag trotzdem voll. Und ich weiß gar nicht, wieso. Wie habe ich das vorher gemacht? Mit 7 Stunden Schreiben zusätzlich am Tag. Aber erstaunlicherweise geht es doch immer wieder.
Okay. Aber oh, das klingt nach viel Disziplin. Ja, also so 7, 8 Stunden am Stück schreiben ist ja schon auch, ja, also man muss sich ja die ganze Zeit konzentrieren, muss ja, bist ja in deinem Buch dann versunken, in der Geschichte und so. Ich meine, auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, es ist toll, weil du dann wirklich drin bist und drin bleibst und dich das so mitzieht wahrscheinlich, ne? Auf der anderen Seite stelle ich mir das auch nicht ganz unanstrengend vor.
Ja, also das sage ich auch bei meinen Kursen oft, mit der Disziplin ist es ja so, dass das automatisch nach Druck klingt, ne? Und man muss jetzt irgendwie fertig werden. Und ich sehe es lieber andersrum, dass ich sage, ich gönne mir jetzt diese Zeit und ich muss nicht bestimmten Erfolg haben oder bestimmten Output, sondern ich bin jetzt 7 Stunden mit diesem Thema beschäftigt. Aber wenn ich jetzt auf der Couch liege und die Decke anstarre, gilt es auch als Beschäftigung. Oder wenn ich spazieren gehe, oder wenn ich mir was zu essen mache. Und es gibt auch so ein paar Dinge, die ich mir ganz gut die Geschichte weiter beantworten kann. Aber Mittagsschlaf oder so erlaube ich mir immer, dass ich sage, okay, jetzt komme ich gar nicht weiter, jetzt bin ich platt, dann lege ich mich halt eine halbe Stunde hin. Das macht schon nichts. Und Disziplin klingt als eher so nach Druck. Und ich versuche eigentlich immer, mir allen Druck rauszunehmen. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt diese 7 Stunden, die gönne ich mir fürs Schreiben. Und da erlaube ich mir auch, keine E-Mails zu beantworten, nicht zu telefonieren oder so. Und das geht erstaunlich gut, ne, dass man, ne, was man jetzt so klassischerweise Framing nennt, auch auf sich selber anwendet und sagt, ich habe jetzt einen Blick darauf, dass ich schaue, dass es eben das Gegenteil von Druck ist, sondern eher eine Befreiung.
Und kannst du überhaupt dann auch lesen in den Ecken, wo du schreibst, oder verlegst du das dann auch in die Zeit, wo du dir quasi auch reisen und so gönnst?
Ach, ich lese schon immer auch. Also bei Corona war es so, da habe ich, glaube ich, da habe ich zum ersten Mal angefangen, so Streaming-Dienste zu nutzen, weil ich den ganzen Tag am Schreibtisch war und natürlich auch viel Zeit hatte dafür, also habe ich auch relativ viel geschrieben. Und da war es dann irgendwann so, dass ich abends dachte, naja, was soll ich denn jetzt noch machen? Und jetzt gehe ich halt irgendwie, wenn ich um 4 oder um 5 mit dem Schreiben fertig bin, dann habe ich eh immer noch irgendwelche Projekte und bin dann unterwegs, wenn ich dann abends um 11 nach Hause komme, noch eine Stunde zu lesen, das fällt mir leicht. Aber wenn ich den ganzen Tag nur auf dem Computer starre, dann fällt es mir schwerer, nochmal ein Buch aufzuschlagen. Aber das war, glaube ich, eher auf Corona bezogen. Inzwischen würde ich sagen, ja, ob ich jetzt schreibe oder nicht, es ändert gar nicht so viel daran, ob ich lese oder nicht.
Also liest du gerne und kannst uns auf jeden Fall auch so deine Lieblingsbücher oder Bücher empfehlen, die man lesen sollte. So.
Also ich fand zum Beispiel Daniel Killmann immer sehr gut, auch Till, ne, das Neue von ihm, fand ich sehr gut. Ja, Ariana Leki ist ja gerade durch den Film wieder sehr populär oder insgesamt sehr berühmt, was man von ihr aus sehen kann. Kann ich empfehlen, wenn man jetzt eine sehr leichte Unterhaltung möchte, also wo man einfach schmunzeln kann und sich wohlfühlen, dann ein bisschen mitweinen, weil das so romantisch ist oder so ergreifend. Dann Anne Leckie, Ancillary Sword, das sind 3 Bücher, die heißen Ancillary Justice, Ancillary Sword und Ancillary Mercy. Die Reihe finde ich sehr gut. Verrückt, es ist eine Reihe, die gar keinen Namen hat als Reihe.
Okay, worum geht's in der Reihe? Ich glaube, das kenne ich gar nicht.
Das ist Science Fiction, da geht es um eine Schwarm-KI in ja auch einem besiedelten Weltraum, in dem es riesige Kriegsschiffe gibt, die mit ja ein bisschen so wie Cyborgs, Cyborg-Soldaten gefüllt sind. Und die werden alle kontrolliert von der Schiffs-KI. Und diese Schiffs-KI, die wird aus verschiedenen Gründen dann, beziehungsweise dieses Schiff explodiert und dann bleibt das ganze Bewusstsein dieser KI in einem dieser Cyborgs drin. Und dieser Cyborg läuft dann durch die Welt und versucht rauszufinden, was da alles so passiert und wer die Guten sind. Und Ancillary Justice heißt das erste Buch von der Reihe und dann kommt Ancillary Sword und Ancillary Mercy.
Okay, das ist eine schöne Mischung. An Genres, gell?
Verlinken wir natürlich auch wieder in den Shownotes und auf unserer Website.
Genau. ja, jetzt haben wir ganz viel über, jetzt haben wir zum Schluss jetzt nochmal über fremde Bücher gesprochen und über das, was bei dir so als nächstes kommt. Wir werden es einfach mal verfolgen. Wir sind sehr gespannt, was du als nächstes noch schreibst, außerhalb von dem, was du jetzt schon so angekündigt hast. Offensichtlich mangelt es dir ja nicht an Ideen und zum Teil schon an fertigen Plots. Wir verfolgen das gerne, was du machst, Lukas, und sagen an dieser Stelle einfach vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier ein bisschen zu plauschen über das, was du tust. Und wir wünschen dir einfach ganz viel Erfolg, egal was du da jetzt anpackst, die vielen verschiedenen Projekte, die du ja schon erwähnt hast. Und ja, sind einfach ganz neugierig, was da so als nächstes kommt.
Ja, ja, tausend Dank für die Einladung.
Ja, war schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen an der Stelle Tschüss vom Buchplausch und freuen uns auf unseren nächsten Gast nächste Woche. Hoffe, ihr seid auch neugierig. Und wenn ihr Lukas verfolgen wollt, wie gesagt, wir stellen alle Links bei uns in die Shownotes, dass ihr wisst, was er so tut, dass ihr auf seine Homepage kommt und ja, und das halt einfach auch ein bisschen mitverfolgen könnt, was er macht. Genau, vielen, vielen Dank, Lukas. Macht's gut. Tschüss, ciao. Ciao. Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.